بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen nach dem Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen den Ramadan annehmen. Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die zu den Gewinnern gehören im Ramadan. Wir waren stehen geblieben mit oder bei Riya, beziehungsweise das Gegenteil davon, Al-Ikhlas und Al-Ujb. Al-Ujb ist die Prahlerei und da machen wir inshallah weiter. Und zwar sagt der Autor, wenn nun gefragt wird, ist Prahlerei verboten, verpönt oder erlaubt? Die Antwort lautet, darin gibt es eine Differenzierung. Entweder geschieht sie durch gottesdienstliche Handlungen oder durch anderes. Wenn die Prahlerei durch gottesdienstliche Handlungen geschieht, dann ist sie verboten. Denn wer mit seinem Gebet, seiner Spende, seinem Hajj, also Pilgerfahrt und ähnlichem prahlt, ist ein sündiger Ungehorsamer, da er damit etwas anderes als Allah subhanahu wa ta'ala beabsichtigt. Er will mit diesem Gebet einen Status erreichen. Wer so prahlt, steht im Zorn Allahs, möge Allah uns davor bewahren. Wenn sie jedoch nicht durch gottesdienstliche Handlungen geschieht, dann ist sie wie das Streben nach Vermögen, wie zuvor erwähnt. Sie ist nicht deshalb verboten, weil damit eine Stellung in den Herzen der Menschen gesucht wird. Doch so wie Vermögen durch verbotene Mittel und unzulässige Ursachen erworben werden kann, so ist es auch mit Ansehen. So wie der Erwerb eines geringen Vermögens, wie es Yusuf a.s. suchte, als er sagte, ich bin wahrlich ein zuverlässiger Hüter und wissend. Wir sagen nicht, dass Ansehen verboten ist, auch wenn es groß ist, also das Ansehen, außer wenn es seinen Besitzer, also derjenige, der dieses Ansehen bekommen hat, zu etwas führt, das nicht erlaubt ist, so wie wir es beim Vermögen erwähnt haben. Also er sagt, genauso wie bei Besitz, weltlichen Sachen, gibt es ein Mittelmaß, was erlaubt ist, und es gibt eben ein Übermaß, eine Übertreibung, die nicht erlaubt ist. Jetzt bei dem, was meint er mit prahlen? Also, dass du sagst, du kannst etwas. Das ist prahlen. Also, dass man sagt, ich bin froh, dass ich diese oder die andere Sache kann. Das ist nicht grundsätzlich haram. Ja, und deswegen erwähnte er ja das Beispiel von Yusuf a.s. Er sagte, ich bin wissend, ja, was die Verwaltung ja, der Finanzen angeht und ich bin vertrauenswürdig. Das heißt also, wenn jemand etwas kann und er sagt, ich kann es, dann ist das nicht haram. Auch wenn das vielleicht im Deutschen nicht direkt Prahlerei genannt wird. Aber ich bin zufrieden mit meinen Fähigkeiten. Darum geht's, ja. Ich bin zufrieden, stolz darauf, sucht euch die Wörter, die euch passen, dass ich etwas kann. Ist das haram? Ich sage den Leuten, ich kann etwas. Ist das haram? Nein. Wenn du damit nicht etwas Verbotenes verlangen möchtest. Also, wenn es eigentlich kein Selbstzweck ist, dieses Ansehen, sondern ein Mittel, um den Menschen Gutes zu tun. Du bist ein guter Mechaniker, du kannst den Leuten die Autos reparieren, du bist ein guter Arzt, du bist ein guter Kaufmann und so weiter, du bist ein guter Lehrer. Wenn jemand sagt, guck mal, deine Kinder kriegen bei mir Nachhilfe, ja, ich kann das, ich bin gut und ich habe, das ist keine verbotene Prahlerei. Ja, du lobst dich hier, aber nicht als Selbstzweck, damit die Leute dich permanent loben, sondern damit die Leute Vertrauen gewinnen, sodass die Schüler bei dir lernen. Das meint er damit. Also wenn es nicht übertrieben ist als Selbstzweck, sondern als Mittel, um Gutes zu tun, dann ist es erlaubt. Was jedoch ein weites Ansehen betrifft, ohne dass jemand eifrig danach strebt und ohne dass er betrübt ist, wenn es verschwindet, so liegt darin kein Schaden. Denn kein Ansehen ist größer als das Ansehen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und der Gelehrten der Religion nach ihm. Doch dass sich die Herzen darauf richten, Ansehen zu suchen, ist ein Mangel in der Religion, auch wenn es nicht als verboten bezeichnet wird. Also, er sagt, was ist, wenn du jetzt Ansehen bekommst, ohne dass du es verlangt hast? Die Leute respektieren dich, loben dich, würdigen dich und du hast nicht gesagt, guck mal, ich bin so toll, ich bin so super. Aber, alhamdulillah, dein Ruf eilt dir voraus. Dann ist das nicht haram, dass dieser Ruf da ist. Das ist ein positiver Nebeneffekt deiner Ibadah. Aber soll das dein Ziel sein? Nein, das ist dann Riya. Also ich bete nicht, damit die Leute mich loben. Ich lese nicht Koran, damit die Leute mich loben. Ich rufe nicht zu Allah auf, damit die Leute mich loben. Ich habe keinen Brunnen gebaut, damit die Leute mich loben und so weiter und so fort. Alle möglichen guten Taten. Aber wenn doch ein Lob kommt, dann ist das nicht verboten und auch kein Anzeichen, dass du unaufrichtig warst. Das Lob der Menschen ist kein Beweis dafür, dass du kein Ikhlas hattest, sondern Allah Jalla wa Ala verbreitet die Liebe zu dir in den Herzen der Menschen. Die Verschönerung der Kleidung, die ein Mensch trägt, wenn er unter die Menschen geht, geschieht ebenfalls, damit die Menschen ihn sehen. Ebenso jede Form der Verschönerung um ihretwillen. Es wird nicht gesagt, dass dies verboten ist. Also, er sagt, wenn ich mich schön mache, ist das ja keine Sünde. Man darf schön sein, gut gekleidet sein. Aber du darfst es nicht als Sinn des Lebens haben. Das ist das Problem. Wenn dein Leben sich nur darum dreht, wie ist mein Bild bei den Menschen? Diese Menschen fallen in Depressionen und Krankheiten, wenn dieses Bild nicht mehr da ist. Der Sportler, der jetzt nicht mehr so sportlich ist. Der Kaufmann, der jetzt nicht mehr viel Geld hat. Und so weiter und so fort. Der kann damit nicht leben. Der Sinn des Lebens ist bei ihm weg. Also deswegen gibt es viele, die psychische Krankheiten dann bekommen, wenn dieses Image nicht mehr da ist. Aber derjenige, der sagt, ich lebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn mich die Leute loben, dann weiß ich, sie loben nicht mich, sondern sie loben nur dieses Schutzschild, was Allah aufgestellt hat. Denn mein wahres Ich kennt ja nur Allah azza wa jal. Möge Allah uns vor Bloßstellung bewahren. Wenn dieses Lob jetzt wegen Geld, Sport, ist ja egal was, nicht mehr da ist, dann sagt sich dieser Muslim, ich habe sowieso kein Lob verdient. Also von daher, ich habe jetzt nichts verloren, was ich eigentlich verdient habe, sondern das Lob der Menschen war eine Gnade Allahs, tabaraka wa ta'ala, eine Prüfung, damit Allah sieht, wie ich damit umgehe. In den Einzelüberlieferung von Muslim bedeutet also, diese Überlieferung hat Muslim überliefert und nicht Bukhari. Ja, wenn die Rede ist von Afrad Fardun, ist also eine Überlieferung, die gibt es bei Muslim, aber nicht Bukhari, oder bei Bukhari, aber nicht bei Muslim. Und dann gibt es die Hadithe, die sowohl in Bukhari und Muslim stehen. Aber alle sind sie authentisch. Ja, nur es geht darum, der Grad der Authentizität. Ja, je mehr Hadith-Wissenschaftler diesen Hadith überliefern, umso stärker ist er. Das heißt aber nicht, wenn es nur einer ist, wie Muslim oder Bukhari, dass er unauthentisch wäre. Auf jeden Fall, er sagt, der Hadith von Ibn Mas'ud, radiallahu an, er berichtete, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, niemand tritt ins Paradies ein, in dessen Herzen sich das Gewicht eines Stäubchens an Hochmut befindet. Ein Mann sagte, ein Mensch liebt es doch, dass seine Kleidung schön ist und seine Schuhe schön sind. Er sagte, Allah ist schön und liebt die Schönheit. Also er sagt, das ist nicht das Problem, dass du schön sein willst. Hochmut bedeutet, die Wahrheit zurückzuweisen und die Menschen zu verachten. Also die Tatsache, dass du schön bist, Geld hast, Wissen hast, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du dann denkst, niemand darf dir was sagen, du nimmst die Wahrheit nicht mehr an, oder dass du die Menschen verachtest. Also die Reaktion nach dieser Gabe, die du erhalten hast. Unter den Menschen gibt es auch solche, sagt der Autor, die es bevorzugen, die Gnade Allahs an sich sichtbar zu machen. Dazu hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam aufgefordert. Also, dass man zeigt, dass man etwas hat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, und über die Gnaden deines Herrn berichte. Aber wann soll ich berichten? Nicht permanent, wie es einige in ihrem Status tagtäglich teilen. Ich habe das und habe das und habe das und habe das. Das ist lebensmüde, denn die Menschen, die werden das sehen. Es gibt Leute, die sagen nicht, Masha'Allah und Tabarakallah. Es gibt Leute, die haben das nicht. Es gibt Leute, die beneiden dich. Es gibt Leute, die beneiden dich nicht, aber sind dann traurig. Warum tust du ihnen das an? Weil sie können sich das nicht leisten. Genieß dein Leben, aber warum musst du denjenigen, der das nicht hat, zeigen, dass er etwas nicht hat, was du aber besitzt? Also, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, also berichte über die Gaben deines Herrn, bedeutet, wenn es Sinn macht, dass die Leute Allah danken, dass die Leute sehen, so wird's gemacht. Du sagst, Alhamdulillah, ich habe meinen zweiten Laden aufgemacht. Alhamdulillah, der erste läuft. Allahumma lakal hamd, die nächste Filiale habe ich aufgemacht. Damit du den Leuten zeigst, guck mal, Alhamdulillah, ja, auch ein Muslim kann erfolgreich sein. Oder ich habe mein Abi, mein Bachelor, Allahu a'lam was, um zu erklären, Alhamdulillah, ich habe diese Etappe in meinem Leben erreicht, damit du die anderen motivierst. Aber Unnötiges, ja, ich habe das und jenes gemacht, was überhaupt keinen Mehrwert für die Menschen hat, darüber solltest du nicht berichten. Ebenso sollte man nicht überhaupt allgemein jedem Menschen berichten. Wenn du es berichtest, nur jenen, bei denen du weißt oder vermutest, starke Vermutung hast, dass sie Tabarakallah sagen. Und wenn du das in deinem Status hast und Abertausende sehen, dann werden sicherlich viele sagen, boah, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das ist nicht Tabarakallah. Das heißt also, sie werden dich mit dem bösen Blick treffen. Möge Allah uns davor bewahren. Er sagt dann, Abschnitt über die Tatsache, dass einige Arten der Prahlerei schwerwiegender sind als andere. Wisse, dass einige Arten der Prahlerei schwerwiegender sind als andere, denn sie haben verschiedene Stufen. Die schwerste und gröbste ist, wenn jemand mit der gottesdienstlichen Handlung überhaupt keinen Lohn beabsichtigt. Möge Allah uns davor bewahren. Wie jemand, der unter den Menschen betet, aber wenn er alleine ist, nicht betet. Also das ist ja, Allah musta'an, wie ein Munafiq. Der betet nicht für Allah. Der betet nur, weil die Leute ihn sehen sollen. Möge Allah uns davor bewahren. Und wenn er alleine ist, betet er nicht. Das gilt nicht nur für das Gebet. Wie sieht's aus bei dir mit Koran? Ramadan ist vorbei. Und liest du Koran oder nicht? Möge Allah uns die Rezitation des Korans schmackhaft machen. Und so weiter. Spendest du oder spendest du nicht? Das heißt, machst du nur, also ausschließlich die Gottesdienste vor den Leuten? Das ist eine Katastrophe. Heißt das, ich soll die Gottesdienste, Ibadat, die ich vor den Leuten mache, nicht mehr machen? Nee, heißt es nicht. Sondern es heißt, mache sie auch im Stillen. Du sollst nicht deine Ibadat unterlassen. Weil es mag sein, das ist ja auch nicht schlimm. Ich krieg mehr Motivation, wenn ich Koran lese in der Moschee. Zu Hause, subhanallah, sämtliche Shayatin haben mich im Bann, ja, und meine Seele, ich krieg den Mushaf nicht auf. Aber, alhamdulillah, in der Moschee ist Ruhe, da lese ich. Aber da sind immer Leute, subhanallah al-azim. Da darfst du jetzt nicht denken, okay, dann höre ich auf mit Koran. Nein, nein. Lies weiter in der Moschee Koran. Aber mach den Koran eine Minute auf, wenn du alleine bist. Und verbessere dieses jedes Mal stetig. Genauso mit Gebet. Es gibt Leute, die sagen, Alhamdulillah, in der Moschee kann ich immer beten, Sunna und alles Mögliche und Dhikr, Allahumma lak alhamd. Zu Hause, wallah, ich bin so zu faul, ich krieg das nicht. Soll ich aufhören, Sunna zu beten in der Moschee? Nein, höre nie auf, wenn du Gutes tust. Sondern korrigiere, indem du es im Stillen auch tust. Aber ich werde es nicht so oft machen wie vor den Leuten. Ich werde es nicht so gut machen wie vor den Leuten. Kein Problem. Wir sind in der Behandlung. Die Therapie dauert noch. Und wenn du anfängst, wirst du, insha'Allah ta'ala, im Stillen viel mehr und viel länger und viel besser machen als vor den Leuten. Aber so fängt ja keiner an. Das heißt, du wirst ja nicht diesen Imanschub haben von 0 auf 100 in 0, nix. Also wir dürfen nicht uns begnügen mit den Gottesdiensten, Ibadat, die wir ausschließlich vor den Menschen machen. Die zweite Stufe, dass er zwar den Lohn beabsichtigt, aber die Prahlerei ebenfalls beabsichtigt. Jedoch schwach, so dass er die Handlung nicht ausführen würde, wenn er alleine wäre. Dies steht der ersten Kategorie nahe, da beide bei Allah verhasst sind. Möge Allah uns davor bewahren. Er sagt also und schaut diese präzise Betrachtung. Ja, das ist kein Riesensprung jetzt, das ist ein kleiner Sprung. Der sagt sich, ja, ich will doch auch Hasanat. Aber was überwiegt, die Leute sollen mich sehen. Der andere null. Der will gar keine Hasanat, dem ist sowas von egal. Für den ist es sogar eine Last vielleicht, ja. Möge Allah uns bewahren. Dass er betet, dass er Koran liest, dass er Allahu A'lam, ist ja egal, was es ist. Er macht eine Sache, eine Ibadah, die er gar nicht machen will. Der andere, er will sie machen. Aber ihm ist viel wichtiger, das Ansehen. Er sagt, ja, Koran ist schön. Aber die Leute sollen sagen, Allahumma barik, du bist Hammer im Koran. Das ist so sein Antrieb. Möge Allah uns davor bewahren. Die dritte Stufe, dass die Absicht der Prahlerei und die Absicht des Lohnes gleich stark sind. 50-50. Ja, ich will den Lohn, aber eigentlich ist auch gut, dass die Leute mich loben. Nichts von beiden überwiegt. Da sagt er, so dass jede von beiden allein ihn nicht zur Handlung bewegen würde. Das ist mein Maßstab. Also wie erkenne ich das? Wenn der Lohn nicht da wäre bei Allah, würdest du es tun? Aber die Leute loben dich. Nee, für was soll ich das machen? Wenn ich bei Allah nichts bekomme, warum soll ich das machen? Auf der anderen Seite, das ist eine Ibadah. Aber die Leute würden dich nicht loben. Nee, dann such ich mal lieber eine andere Ibadah aus. Das heißt, er würde diese Ibadah nicht tun, wenn eines von beiden fehlen würde. Dieser hat ebenso viel verdorben, wie er verbessert hat und bleibt nicht frei von Sünd. Ja, also dieser Drang nach Anerkennung bei den Menschen verderbt seine Ibadah. Wie Allah Jalla wa'ala im heiligen Hadith sagt, ich bin derjenige, der es am wenigsten nötig hat, ein Beigesellen nötig hat. Ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk. Wer etwas tut und dabei mir jemanden beigesellt, den lasse ich samt seiner Tat. Das heißt, die Absicht war Allah plus Image und Ansehen. Die vierte Stufe, dass das Wissen der Menschen über seine Handlung, seine Aktivität verstärkt. Wenn jedoch niemand davon wüsste, würde er die gottesdienstliche Handlung nicht unterlassen. Dieser erhält Lohn für seine richtige Absicht und wird bestraft für seine verdorbene Absicht. Also der ist jetzt ein bisschen, ja, besser. Er würde diese Ibadah nicht unterlassen. Es kommt kein Applaus, kein Lob, er würde weitermachen. Aber er würde sich wünschen, warum lobt mich keiner? Warum kriege ich keine Anerkennung? Also sein Herz hat sich nicht 100% gewendet hinzu Allah tabaraka wa ta'ala. Demnach steht die Prahlerei durch Eigenschaften der gottesdienstlichen Handlungen, nicht durch ihren Ursprung, wie jemand, der betet und eigentlich beabsichtigt, Rukur und Sujud, die Verbeugung, die Niederwerfung, zu verkürzen und die Rezitation nicht zu verlängern. Er will für Allah beten, aber zack, zack. Also noch so, dass es gültig ist natürlich, ja. Wenn die Menschen ihn jedoch sehen, verrichtet er dies besser. Auch dies gehört zur verbotenen Prahlerei, also Ria meinte. Denn sie beinhaltet eine Verherrlichung der Geschöpfe. Also dass du deine Ibadah verbesserst wegen den Menschen. Und noch einmal, Barakallahu fikum, hier bitte unterscheidet zwischen zwei Sachen. Sind die Menschen dein Ziel oder ist die Gegenwart, also die Gesellschaft, ein Mittel für mehr Motivation? Das sind zwei verschiedene Sachen. Jemand, der alleine lernt, lernt für sich. Also Mathe, Physik ist ja egal was, ja. So, er lernt für sich. Aber er ist motivierter, wenn es eine Lerngruppe gibt. Lernt er für diese Gruppe? Nee, diese Gruppe ist sowas von egal, aber ich kann besser lernen, wenn wir zusammen sind. Sehr schön. So, ich lese alleine Koran, ja, für Allah, Jalla wa'ala. Aber wenn wir zusammen sind und zusammen lesen, werden wir motiviert. Liest du wegen den Menschen? Nee, aber sie sind ein Mittel, damit ich motivierter bin. Irgendwann sollten wir alle daran arbeiten, dass wir alleine mehr machen als in der Gruppe. Aber bis dahin ist es ja nicht verboten, in der Gruppe, wenn es eine Ibadah ist, die man in der Gruppe machen kann, in der Gruppe eben diese Ibadah zu vollziehen. Auch dies gehört, sagt er, zur verbotenen Prahlerei, denn sie beinhaltet eine Verherrlichung der Geschöpfe. Doch sie ist geringer als die Prahlerei durch die Grundlagen der gottesdienstlichen Handlung. Also wenn er grundsätzlich diese Ibadah für die Menschen macht, er macht sie hier grundsätzlich für Allah, aber die Verschönerung, die Verbesserung ist für die Menschen. Diese Verbesserung, dafür bekommt er keinen Lohn. Das, was er nicht für Allah gemacht hat, dafür wird er nicht belohnt. Dann sagt er, wisse, dass Prahlerei, also Augendienerei meint er, offensichtlich und verborgen sein kann. Offensichtliche Prahlerei ist diejenige, die zur Handlung antreibt und sie hervorruft. Noch verborgener als dies ist eine Prahlerei, die für sich allein nicht zur Handlung antreibt, jedoch die Handlung erleichtert, die eigentlich um Allahs Willen getan werden sollte. So etwa bei jemandem, der es gewohnt ist, jede Nacht das Nachtgebet Qiyamul Layl zu verrichten, dem es jedoch schwer fällt. Wenn aber ein Gast bei ihm übernachtet, wird er dafür lebhaft und es fällt ihm leichter. Also das ist wieder ein Beispiel für denjenigen, der zwar diese Ibadah macht, aber in Gegenwart von Geschöpfen, von Menschen, hat er mehr Motivation. Hier muss er sich fragen, warum habe ich diese Motivation? Damit dieser Mensch, der Gast, weiß, wer ich bin? Nein, a'udhu billah. Nein. Ich weiß, der kennt mich gar nicht. Die zwei Rak'a, die ich jetzt mit ihm bete, wenn er wüsste, wie ich tatsächlich bin, der würde mich gar nicht besuchen. Möge Allah uns vor Bloßstellung bewahren. Aber, alhamdulillah, da er da ist, lass uns zwei Rak'a beten. Das ist kein Problem. Der andere, ich muss dem zeigen, dass ich drauf habe. Bismillah, Allahu Akbar. Das ist natürlich Riya, möge Allah uns davor bewahren. Noch verborgener ist das, was weder die Handlung selbst noch ihre Erleichterung beeinflusst, jedoch dennoch im Herzen verborgen ist. Wenn es die Handlung nicht beeinflusst, kann es nur an bestimmten Anzeichen erkannt werden. Das deutlichste dieser Anzeichen ist, dass jemand sich freut, wenn die Menschen von seinem Gehorsam erfahren. Möge Allah uns bewahren. Also nochmal. Der eine betet Qiyamul Layl nur für die Menschen. Die sollen sehen, MashaAllah, guck mal, der macht Qiyamul Layl. Alleine würde er es nie im Leben machen. Der andere, der macht es einmal im Jahr alleine. Aber sobald ein Gast dabei ist, denkt er sich, weißt du was? Ich muss jetzt zeigen, dass ich nicht jemand bin, der nie Qiyamul Layl macht. Ja, also beten wir. Der ist auch nicht gut, aber der Erste, der ist ja noch schlimmer. Noch einmal, bitte nicht verwechseln mit dem, der sagt, Alhamdulillah, jetzt gibt's eine Hilfe, ich kann endlich mehr, mir ist dieser Typ sowas von egal, aber da er schon da ist, wenn schon, denn schon, ja, kriege ich, das ist eine Sache, die ist im Herzen. Kannst du von außen, der eine betet aus Augendienerei, der andere betet nicht aus Augendienerei, aber weil ein Gast da ist, Alhamdulillah, kann er sein, ja, Inneren, der Deutsche sagt Schweinehund, ich weiß auch nicht, wie die, ja, das ist schon präzise, ja, beides Nedjis, ja, nicht Schwein und Hund, ja. Auf jeden Fall, ja, dieses Gewissen überwindet. Auf jeden Fall, der Dritte jetzt ist jemand, der betet nicht vor den Leuten. Aber wenn die Leute mitbekommen haben, dass er gebetet hat, gefastet hat, gespendet hat, freut er sich. Wie einen Chirurgen, der tief eintaucht in dein Herz und heraussucht, ist das ein bösartiger oder gutartiger Tumor. Warum freust du dich? Hast du vor ihm gebetet, gefastet, gespendet? Nein. Ich war ganz allein. Aber subhanallah, die haben es mitbekommen. Ich habe es nicht gesagt. So, jetzt haben die es mitbekommen. Ja. Diese Freude jetzt. Warum? Wenn es darum ging, dein Image zu verbessern, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bösartiger Tumor. Ging es darum, ja, Rabb, hoffentlich wird er dadurch beten. Ja, Rabbi, ich bin nicht gut genug, aber Alhamdulillah, ja, Rabbi, du hast mich als Mittel benutzt, damit dieser Mensch jetzt anfängt zu spenden. Habt ihr den Unterschied verstanden? Der eine sagt, ja, Rabbi, ich wollte es gar nicht den Leuten sagen, ja. Aber subhanallah, jetzt haben sie doch mitbekommen, ich war das, der gespendet hat. Methalan. Warum freust du dich jetzt? Ja, die denken, ich bin, mashallah, sehr großzügig. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Alhamdulillah, die werden jetzt mehr spenden. Super. Und deswegen darf man Ibadat vor den Leuten machen, wie Abu Bakr radiallahu anh sein ganzes Vermögen vor allen Leuten gespendet hat. Und Umar radiallahu anh die Hälfte seines Vermögens vor allen Leuten gespendet hat. Und so, und Uthman radiallahu anh vor allen Leuten gesagt hat, ich habe doch den Brunnen gekauft, ich habe doch die Armee finanziert, als ich Khawarij ihn töten wollte. Und sagte, Jungs, ich bin Muslim. Ich bin ein Muslim. Warum wollt ihr mich umbringen, diese Khawarij? Da hat er gesagt, guck mal, ich habe das gemacht. Nicht zum Prahlen, sondern damit er ihn sagt, ich bin ein Muslim. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wer taucht so tief ein in sein Herz? Noch schlimmer, a'udhu billah. Ja, Rabbi, bewahre uns davon. Noch schlimmer ist derjenige, der sich freut, dass die Leute mitbekommen, dass er was getan hat, obwohl er es gar nicht getan hat. MashaAllah, Allahumma barik, ja, der hat richtig gespendet, der hat nicht gespendet. Aber irgendwie haben die es falsch verstanden, die Leute. MashaAllah, Bruder, Allah barik. Ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, natürlich, immer, ja, awalan wa akhiran, aber da sagst du, Khair, du hast doch gespendet. Ich war das nicht. Warst du das? Es gibt Leute,
Die Freude, ja, die, endlich reden die gut über mich.
Was heißt endlich oder zusätzlich halt?
Obwohl er hat gar nichts gemacht. Das ist doch krank, oder? Yani, hättest du es getan, hättest du gespendet, gefastet und so, darfst du nicht damit prahlen. Der prahlt mit einer Sache, die er gar nicht getan hat. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Und hier, barakallahu fikum, wir reden hier über die Ibadat. Also nicht, dass jemand, zum Beispiel, die Leute denken, du hättest eine Sünde nicht getan. Dass du dann sagst, doch, ich hab's. Nee, du sollst dich nicht bloßstellen. Wir reden nicht über das. Die denken, du hast nicht, was für Sachen, Allahu a'lam. Du hast den Kredit nicht genommen. Mathalan, ist ja egal, was sucht euch ein Beispiel aus. Da sollst du nicht sagen, doch, ich hab den Kredit. Die haben es nicht mitbekommen. Alhamdulillah, Allah hat dich bedeckt. Sei ruhig. Ja, aber die denken, ich bin gut. Du sollst dich nicht bloßstellen. Es geht nicht um diese Sache. Es geht um die andere Sache. Du hast nicht gespendet. Du hast nicht den ganzen Koran in 1000 Mal im Ramadan gelesen. Aber die Leute denken, du hast es getan. Barakallahu fikum, bitte übertreibt nicht. Ja. Wer hat euch das eigentlich gesagt? Das war ich nicht. Hast du es getan? Du hast den Koran 1000 Mal gelesen, du hast gespendet und du hast es nicht gesagt, die haben es herausgefunden, wie Allahu A'lam. Brauchst du nicht zu lügen. Aber, das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, genau, das war letztes Jahr, letzte Vortrag bei Abdullah ibn al-Mubarak, wenn ich mich recht entsinne. Al-Muhim, ein anderer, bei dem hat doch jemand übernachtet, ja, und als er gebetet hat, und der andere hat so getan, als ob er geschlafen hat, und dann, als er gesagt hat, nee, ich bin die ganze Zeit wach, war er sauer. Yani, der sensible Muslim, der denkt sich, oh nein, es hat noch einer mitbekommen, außer Allah. Jetzt wollte ich etwas Allah, für Allah tun, und niemand soll es mitbekommen. Yani, erhaben ist Allah über jegliche Gleichnis. Wenn du jemandem ein Geschenk machen willst, dann bekommt es ein anderer mit. Und du wolltest, dass es kein Mensch mitbekommt. Jetzt hat es doch jemand mitbekommen. Ja, das heißt also, die Aufrichtigkeit dieser großartigen Menschen war so sehr, dass sie ja trauerten, wenn jemand ihre Ibadah mitbekommen hat. Das ist natürlich eine Riesenliga. Aber was ich meine ist, wenn jetzt jemand es mitbekommen hat, musst du nicht lügen. Ich habe Koran gelesen. Ich weiß gar nicht, wie Koran geht. Nee, ich weiß. Man muss es nicht übertreiben. Was mache ich aber jetzt? Ein Shaitan kommt und sagt, siehst du, die denken, du bist voll da, mashallah. Ganz einfach, diese Blase jetzt, zack, sie kennen meine Sünden nicht. Beschäftige dich mit einer klitzekleinen Sünde. Und stell dir vor, okay, der weiß jetzt, ich habe 1000 Mal Koran gelesen. So, was wäre, wenn er wüsste, ich habe diese Sünde begangen? Würde er mich noch loben? Das heißt, Ria kannst du sofort, diese Luftblase, das Ria kannst du sofort wegmachen, indem du dich an die Sünde, an irgendeine Sünde, ist egal welche, ist egal wie mickrig sie ist, möge Allah uns vor Bloßstellung bewahren. Und je schlimmer, desto weniger Ria hast du. Je schlimmer die Sünde ist, an die du dich erinnerst, umso leichter wirst du es haben, diese Hochmut und die Prahlerei zu verlieren. Weil du wirst dich nur, die Leute sagen, Barakallahu fik, mashallah, und du bist in einer anderen Welt. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn die nur wüsst. Astaghfirullah. Die sagen, mashallah, du bist aber in einer anderen Welt. Du hörst dieses Lob gar nicht mehr, weil du dich mit deinen Sünden beschäftigst. Er sagt nun, so gibt es einen Diener, der aufrichtig handelt und seine Handlung aufrichtig verrichtet. Er beabsichtigt keine Prahlerei, sondern verabscheut sie und vollendet seine Handlung in diesem Zustand. Wenn jedoch die Menschen davon erfahren, freut ihn das und er empfindet dabei Erleichterung. Dadurch wird die Anstrengung der gottesdienstlichen Handlung in seinem Herzen gemildert. Diese Freude weist auf eine verborgene Prahlerei hin, aus der diese Freude hervorgeht. Also, da musst du ein Iman-Mikroskop haben oder eine Sonde in dein Herz rein, in die Kammern, wo ist Ria? Wenn er dann diese Lust daran verspürt, dass andere davon erfahren haben, begegnet er dem nicht mit Abneigung. Vielmehr kann sich eine leichte Regung zeigen und er bemüht sich vielleicht, dass andere davon erfahren. Wenn schon, denn schon. Okay, ihr habt's mitbekommen? Okay, und jetzt? Ja? Ja, das war anstrengend. Ja, ja, also das war schon. Alhamdulillah, Allah hat mir geholfen. Sei ruhig, ja. Wir wissen, Allah hat dir geholfen. Aber sei ruhig. Beschäftige dich mit deinen Sünden. Noch einmal, dass der andere, der sagt, Allah hat mir geholfen, um die anderen zu unterstützen. Noch einmal, von außen kannst du das nicht erkennen. Der eine will die anderen motivieren, das zu tun und denkt über sich schlecht. Nur weil es haram ist, sich bloßzustellen, macht das nicht. Ansonsten würde er schreien, hört auf, mich zu loben, ich habe das und das und das und das und das und das und das gemacht. Aber es darf er nicht. Also hat er im Inneren brodelt. Die sollen nicht so über mich denken, aber ich darf nichts sagen. Die sollen nicht über mich denken, aber ich darf nichts sagen. So ein Mensch, wie wird er sein? Ruhig. Nochmal, du sollst nicht lügen, wenn du was Gutes getan hast. Nee, ich hab's nicht. Aber du sollst nicht prahlen. Er sagt, vielmehr kann sich eine leichte Regung zeigen und er bemüht sich vielleicht, dass andere davon erfahren, durch Andeutung, nicht durch ausdrückliche Aussage. Subhanallah. Also diese Gelehrte, ja, das ja, was für eine Psychologie, oder nicht? Also das ist ja, dass sie das erkennen. Es gibt Leute, die sagen kein Wort. Aber durch Andeutung, ich bin's. Das ist ja, da braucht man doch eine Forschung dafür, oder? Dass du dieses Verhalten der Menschen so untersuchen kannst. Es kann noch verborgener sein, ja Latif, ja Rabbi. Sodass er nicht durch Worte, weder durch Andeutung noch durch ausdrückliche Aussage dazu aufruft, sondern durch äußere Erscheinung, etwa durch das Zeigen von Abmagerung, das Senken der Stimme, trockene Lippen, Spuren von Tränen und eine starke Müdigkeit, die auf langes Nachtgebet hinweist. Wir hatten ja letztes Mal erwähnt, den einen, der eine Schüssel hatte und wenn er nachts gebetet hat und geweint hat und so weiter, morgens hat er sich gewaschen, damit kein Mensch sieht, dass er geweint hat in der Nacht. Dennoch liebt er es, wenn er Menschen begegnet, dass sie ihn zuerst grüßen. Guckt mal, nochmal. Noch verborgener als dies ist es, wenn jemand seine Handlungen verbirgt und gar nicht möchte, dass andere davon erfahren. Okay, Allahumma barik, oder? Der macht im Stillen und kein Wort darüber. Aber wenn er Menschen begegnet, will er was? Er muss begrüßt werden. Khair, inshallah, warum? Jetzt mal abgesehen von diesem Benehmen, ja, derjenige, der schon da ist, also derjenige, der zu einer Gruppe kommt, der soll begrüßen und so weiter, Stehende und Sitzende, Reitende, ja, es gibt ja diese Benehmregeln, wer soll zuerst begrüßen? Darum geht's jetzt nicht. Sondern es geht, zum Beispiel, er denkt, der Vers, ja, und alle müssen jetzt ihn zuerst begrüßen. Khair, inshallah, warum? Natürlich zeigt das gute Anstand, wenn du zuerst einen anderen begrüßt. Aber es geht darum, dass du dieses Recht verlangst. Jetzt bitte nicht, noch einmal die Perspektive. Ja? Du bist Sohn, Du stehst gefälligst auf und begrüßt deinen Vater und deine Mutter. Ja? Nicht sagen, ja, Vater, hab Ikhlas, bitte. A'udhu billah, was ist denn los? Ja? So geht das nicht. Sondern es geht darum, hier gleiche Stufe, ja, Kollegen. Es geht jetzt nicht darum, Vater, Sohn zum Beispiel, ja, oder Mutter, Sohn oder Mutter, Tochter. Es geht hier gleichrangig, gleichrangig. Ja, ich kann zwei Suren mehr. Habibi, das ist doch trotzdem hier. Ja, wir sind trotzdem so. Ja? Du darfst nicht denken, nur weil du ein bisschen mehr weißt, bist du was Besseres. Auf jeden Fall, er sagt, dennoch liebt er es, wenn er Menschen begegnet, dass sie ihn zuerst grüßen, ihm freundlich begegnen, ihm Ehre erweisen, sich eifrig darum bemühen, seine Bedürfnisse zu erfüllen, ihm im Umgang entgegenkommen und ihm Platz machen. Subhanallah. Wenn jemand darin nachlässig ist, fällt ihm das schwer im Herzen, als ob seine Seele für den Gehorsam, den er verborgen hat, Respekt einfordert. Habt ihr das gehört? Er sagt, wenn jemand darin nachlässig ist, fällt ihm das schwer im Herzen, als ob seine Seele für den Gehorsam, seine Ibadah, den er verborgen hat, hat er doch im Stillen gemacht, aber seine Seele verlangt was? Respekt einfordert. Wenn die Existenz der gottesdienstlichen Handlungen im Hinblick auf das Verhalten der Menschen nicht so ist wie ihre Nicht-Existenz, dann ist sie nicht frei von einem verborgenen Anteil an Prahlerei. Also, muss man entschuldigt einen Schluck trinken. Dieser Satz. Nochmal. Wenn die Existenz der gottesdienstlichen Handlung im Hinblick auf das Verhalten der Menschen nicht so ist wie ihre Nicht-Existenz, dann ist sie nicht frei von einem verborgenen Anteil an Prahlerei. Subhanallah. Er sagt, du hast viel gegeben, gespendet. Oder du hast nicht viel gespendet. Das Verhalten der Menschen muss dir egal sein. Und das ist die Definition von Ikhlas. Dass Lob und mangelnder Lob bei dir gleichgültig ist. Das ist hart. Also wer kann das, bitteschön? Yani, wer bleibt unberührt, der zuckt nicht, ob Lob kommt oder nicht. Das ist hammerhart, das ist nicht so einfach. Möge Allah uns erziehen. Noch einmal die andere Sache jetzt. Du sollst Barakallahu fik sagen, der du etwas bekommen hast. Jemand hat dir was Gutes getan. Jemand hat dir geholfen. Jemand hat dir was gespendet, geschenkt. Du bist derjenige, der was bekommen hat. Sag Barakallahu fik, sag Allahu khair. Aber wir reden jetzt nicht über den, der was bekommen hat. Wir reden jetzt über den, der was gibt. Was wäre, wenn kein Barakallahu fik kommt? Warum haben die nicht Barakallahu fik gesagt? Ich mach das nicht mehr. Heutzutage, wo bleibt eigentlich ein Like? Wo bleibt eigentlich Teilen, ein Kommentar und so weiter? Ja, es gibt wirklich Leute, die regen sich auf. Ja, lies mal, wo sind die Kommentare und warum kommentiert? Ja, du überlasse das Allah, Jalla wa Ala. Die Verbreitung deiner Arbeit, egal ob religiös oder weltlich, dass Allah Azza wa Jal es segnet, überlasse es Allah, Jalla wa Ala. Es mag sein, dass der eine ganze Firma beauftragt für Fake-Likes und doch nicht so viel erreicht. Und du hast niemanden außer Allah, Jalla Jalaluhu. Aber deine Worte haben Gewicht, werden gesegnet sein. Also überlasse es Allah, subhanahu wa ta'ala. Es wurde von Wahb ibn Munabbih berichtet, eine Sekunde, er sagt, all dies kann den Lohn vermindern und davor bleiben nur die Wahrhaftigen vollständig bewahrt. Alhamdulillah, dass er das gesagt hat. Also er sagt, das ist sehr, sehr schwer. Er sagt also, das ist keine leichte Angelegenheit. Ist es unmöglich? Nein. Möge Allah uns erziehen. Das heißt natürlich nicht, dass du immer leer ausgehst. Nein, nein. Aber die höchsten Stufen, den größten Lohn, bekommen auch die stärksten. Es wurde von Wahb ibn Munabbih berichtet, dass ein Mann von denjenigen, die viel Ibadah machen, zu seinen Freunden sagte, wir haben Vermögen und Kinder verlassen, aus Furcht vor Überheblichkeit. Doch wir fürchten, dass in unsere Angelegenheit von dieser Überheblichkeit mehr eingedrungen ist, als bei den Familien in ihre Vermögen eingedrungen ist. Wenn einer von uns jemanden trifft, liebt er es, wegen seiner Religion geehrt zu werden. Wenn er ein Bedürfnis hat, liebt er es, dass es wegen seiner Religion erfüllt wird. Und wenn er etwas kauft, liebt er es, dass man es ihm wegen seiner Religion billiger gibt. Möge Allah uns vergeben. Also er sagt, guck mal, die anderen leben ihr Leben, ja, haben Frau, Kinder und so weiter. Wir wollten nur Allah anbeten, ja. Also wir wollten gar nichts von dieser Dunya, nicht heiraten, keine Kinder und so weiter. Und am Ende haben wir was festgestellt. Wir haben gar keine Ikhlas. Diese Ibadat, die wir haben, wir erwarten eine Gegenleistung bei den Menschen. Der eine macht es hier billiger, der andere lobt mich, der andere grüßt mich zuerst und so weiter. Dies erreichte den König, da ritt er mit seinen Soldaten aus und die Menschen kamen dann. Und da sagte dieser Abid, ja, also jemand, der viel Ibadah macht, was ist das, was ist los? Man sagte, das ist der König. Da sagte er zu den Gefährten, bring mir etwas zu essen. Er brachte ihm Gemüse, Rosinen und irgendetwas zu essen. Der Mann begann, seine Backen damit zu füllen und grob zu essen. Der König sagte, wo ist dieser, der so geredet hat? Sie sagten, das ist er. Er sagte, der König fragt jetzt diesen Abid, wie geht es dir? Er sagte, wie den Menschen. Da sagte der König, bei diesem ist nichts Gutes. Und er wandte sich von ihm ab. Also der hat ihm keine Achtung geschenkt. Der König, was ist das für einer, hat ihm keine Achtung geschenkt. Da sagte dieser Mensch, Alhamdulillah, der ihn von mir abgewendet hat, während er mir Vorwürfe macht. Also er sagte sich, ich wollte jetzt nicht auch noch vom König gelobt werden für meine Aussage. Also der König ist herausgeritten, weil er diese Worte gehört hat. Ja, also wir müssen Ikhlas haben und guck mal, und da ist der König zu dem, und der hat, was, der König ist jetzt auch noch da? Und dann hat er so gegessen, so unanständig, dass der König denkt, was ist das für ein Mensch? Das heißt nicht, du sollst unanständig sein, damit die Leute nicht gut denken über dich, ja? Sondern es ist nur ein Moment gewesen, ja? Und er hat ja dich beleidigt oder so, sondern auf eine Art und Weise gegessen, wo der König gesagt hat, ey, nee, das ist jetzt nicht so ein toller Typ. Da sagte dieser Mensch, Alhamdulillah, der ihn von mir abgewendet hat. Das wäre eine Riesenfitne für mich, eine Riesenversuchung, wenn der König höchstpersönlich mich dann auch noch loben würde. Dann sagt der Autor, die Aufrichtigen hörten nie auf, die verborgene Prahlerei zu fürchten. Riya, also Al-Khafi, verborgen. Sie bemühten sich, die Menschen über ihre guten Taten zu täuschen und waren darin noch eifriger, ihre Taten zu verbergen, als die Menschen darin sind, ihre Schandtaten zu verbergen. Subhanallah. Er sagt, die rechtschaffenen Menschen, die haben ihre guten Taten verbergt, so wie die anderen ihre Sünden verbergen. Denn sie waren so konsequent, dass keiner das mitbekommt, so gut es geht. So wie unser einer konsequent ist, dass keiner mitbekommt, wenn wir sündigen, möge Allah uns bewahren. Alles in der Hoffnung, dass ihre Handlungen aufrichtig bleiben, damit Allah sie am Tag der Auferstehung für ihre Aufrichtigkeit belohnt. Dann sagt er, Wenn gefragt wird, man findet doch kaum jemanden, der sich nicht freut, wenn seine gottesdienstlichen Handlungen bekannt werden. Ist das verwerflich? Die Antwort lautet, Freude wird in lobenswerte und verwerfliche unterteilt. Er sagt, dass du dich freust, dass die Menschen es mitbekommen haben, wird aufgeteilt in gute und schlechte. Das hatte ich ja vorhin gesagt mit dem bösartigen und gutartigen Tumor, ja, dass man da aufpassen muss. Inshallah machen wir dann an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Möge Allah uns Aufrichtigkeit schenken. Möge Allah uns aus unseren Herzen die Augendienerei entfernen. Möge Allah unsere Taten ausschließlich für ihn machen. Möge Allah uns die Anbetung schmackhaft machen. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.